Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Red. Mein Name ist Manuel Windholz und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge schauen wir uns den Armutsreport des Momentum-Instituts etwas genauer an und dazu habe ich mir am Telefon auch ein bisschen Verstärkung geholt. Mit dabei ist eine der Autorinnen, nämlich die Wirtschaftsexpertin Sophie Achleitner. Viel Spaß mit dieser Folge! Ja, hallo Sophie, danke, dass du da bist und starten wir gleich rein. Was war eigentlich so das Ziel hinter diesem Armutsreport?
Ja, also die Bundesregierung hat es sich ja in ihrem Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, die Armutsgefährdung innerhalb ihrer Legislaturperiode zu halbieren und noch dazu einen besonderen Fokus auf die Bekämpfung von Kinderarmut zu legen. Und wir haben uns eben angeschaut, ob die Regierung dieses Ziel erreicht hat, was sie dafür getan hat, dem ein Stück näher zu kommen. Das war im Endeffekt der Aufmacher und der Anlass des Armutsreports. Wir haben da als Datengrundlage die im April neu veröffentlichten EU-SILC-Daten zu Einkommen und Lebensbedingungen für das Jahr 2023 hergenommen. Das Ding ist, die SILC-Zahlen hinken immer ein Jahr hinterher, wodurch hier eigentlich die Einkommen und die Messzahlen, die mit den Einkommen berechnet werden, zum Beispiel eben die Armutsgefährdung, eigentlich aus dem Jahr 2022 abgebildet werden. Das heißt, mit den neuen Zahlen ist es jetzt möglich, die Armutsentwicklung in Österreich seit Regierungsantritt 2019 zu verfolgen. Und da ist es natürlich besonders interessant, sich auch die Auswirkungen der verschiedenen Krisen, die wir in dieser Zeit erlebt haben, also Pandemie, Teuerung, mit zu analysieren.
Kann man jetzt sagen, die Bundesregierung, die hat ihre Ziele erreicht, beziehungsweise hat man diesen Anteil der armutsgefährdeten Menschen auch halbieren können?
Nein, also im Gegenteil eigentlich. Die Armutsgefährdung ist sogar noch weiter angestiegen. Als die Regierung im Jahr 2019 angetreten ist, lag der Anteil der armutsgefährdeten Menschen in Österreich bei 13,3%. Und das Ziel der Regierung war es, diesen Anteil zu halbieren. Das heißt, mit Ende der Legislaturperiode müssten wir bei einer Armutsgefährdungsquote von etwa 6,7% stehen. Aktuell sind es 14,9%. Also wir sind weit entfernt von dieser Halbierung. In absoluten Zahlen sind seit 2019 etwa 177.000 Menschen mehr, also zusätzlich von Armutsgefährdung bedroht. Das ist eine Zunahme von 15% seit 2019. Am stärksten gestiegen ist die erhebliche materielle und soziale Deprivation. Der Anteil der Menschen, auf die das zutrifft, ist allein im Vergleich zum Vorjahr nur, also im Vergleich zu 2022, um mehr als die Hälfte gestiegen. Also hier hat die Teuerungskrise natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Mehr als 900.000 Haushalte in Österreich können sich keine unerwarteten Ausgaben zum Beispiel leisten oder auch einmal im Jahr auf Urlaub zu fahren, ist für in etwa 800.000 Haushalte nicht mehr möglich.
Was sind jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse dieses Armutsreports?
Im Großen und Ganzen hat die Regierung kaum etwas an der Situation von Armutsbetroffenen verbessert. Das Regierungsziel, die Armutsgefährdung zu halbieren, wurde kläglich verfehlt. Und wir sehen außerdem, dass weiterhin jedes fünfte Kind in Österreich in Armut aufwächst. Die Teuerungs- und Entlastungspakete waren außerdem alles andere als treffsicher. Und letztlich wurden auch sämtliche Regierungsvorhaben, wie sie eben auch im Regierungsprogramm festgeschrieben waren, nur ansatzweise oder auch gar nicht erfüllt. Und wir sehen außerdem, dass besonders vulnerable Gruppen sehr stark gefährdet sind, in die Armut abzurutschen. Und auch für sie hat die Bundesregierung eigentlich wenig bis gar nichts getan, um ihre Lage zu verbessern.
Jetzt hast du auch schon ein paar Facetten der Armut irgendwie angesprochen. Ganz grundsätzlich, wer ist eigentlich arm?
Also Armutsbetroffenheit hat sehr viele verschiedene Dimensionen. Die Europa 2030-Definition legt fest, wer als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gilt. Das sind jene Personen, auf die mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft. Das ist einerseits die Armutsgefährdung, das ist andererseits die erhebliche materielle und soziale Benachteiligung oder eine geringe Erwerbsintensität. Und für die Armutsgefährdung in Österreich bedeutet das dann, dass als armutsgefährdet etwa 1,3 Millionen Menschen gelten, deren Einkommen auch nach Bezug von Sozialleistungen immer noch unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Die ist jetzt im Jahr 2023 mit monatlich 1.572 Euro bemessen. Das sind genau 60% des Medianeinkommens in Österreich. Und als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gelten laut diesen EU-Definitionen etwa 1,6 Millionen Menschen in Österreich.
Jetzt haben wir diese Armutsgefährdungsschwelle mit rund 1.500 Euro angesprochen. Ist die realistisch?
Also grundsätzlich ist diese Schwelle ein relatives Armutsmaß. Das bedeutet, dass diese Grenze sich über einem Verhältnis zur Mitte der Bevölkerung geringes Haushaltseinkommen definiert. Ein Haushalt, dessen äquivalisiertes Nettohaushaltseinkommen unter 60% aller äquivalisierten Nettohaushaltseinkommen in Österreich liegt, gilt laut dieser Definition als armutsgefährdet. Und um die Personen in verschiedenen Haushaltskonstellationen auch miteinander vergleichen zu können, werden diese Armutsgefährdungsschwellen mit Hilfe einer Skala angepasst. Also die 1.572 Euro gelten für einen Einpersonenhaushalt. Je nachdem, wie viele Erwachsene oder Kinder zusätzlich in dem Haushalt leben, wird das eben angepasst. Die Armutsgefährdungsschwelle für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zum Beispiel liegt dann bei 3.300 Euro monatlich. Und realistisch ist diese Grenze eben leider nicht für alle. Besonders bei den AlleinerzieherInnen sehen wir das ganz deutlich. Da wird die Armutsgefährdung für sie eigentlich unterschätzt. Das liegt daran, dass AlleinerzieherInnen alleine für Wohn- und Haushaltskosten aufkommen müssen, oftmals auch gänzlich allein die Kinderkosten stemmen müssen. Und auch dadurch ist ihre Armutsgefährdung mitunter am höchsten. Der Grund ist auch, dass die Kinderkosten in alleinerziehenden Haushalten höher sind als in Paarhaushalten, also wo beide Elternteile da sind. Und so zahlt eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel für ihr Kind in etwa 500 Euro mehr pro Monat als Eltern, wo eben zwei Elternteile in einem Paarhaushalt für ein Kind sorgen können, weil eben gemessen an ihrem Einkommen haben Alleinerziehende einfach anteilig höhere Ausgaben für Wohnen, Energie, Einkäufe, Urlaub etc. Das heißt, die Armutsgefährdung wird für bestimmte Gruppen, besonders sehen wir das eben bei den Alleinerziehenden, unterschätzt.
Welche Gruppen, kann man das irgendwie beziffern, sind jetzt eigentlich ganz besonders von der Armut betroffen?
Genau, wir sehen also, es gibt einige vulnerable Gruppen, die auch nach Sozialleistungen immer noch als armutsgefährdet gelten. Darunter fallen Erwerbsarbeitslose, Alleinerziehende, Leute, die zur Miete wohnen, Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft, Mehrkindhaushalte und auch Kinder selbst und PensionistInnen zählen zu diesen besonders vulnerablen Gruppen. Und die Armutsgefährdung steigt für diese Gruppen noch stärker als für die Gesamtbevölkerung. Auch das haben wir in dieser Analyse gesehen. Also die Armutsgefährdung hat für sie seit Regierungsantritt wieder zugenommen. Am stärksten hat sich das Armutsgefährdungsrisiko für die Mehrkindhaushalte, für die Alleinerziehenden und für die Erwerbsarbeitslosen erhöht. Das Armutsgefährdungsrisiko für Mehrkindhaushalte zum Beispiel, also das sind Haushalte, wo mehr als, also mindestens drei Kinder leben oder eben auch mehr, ist um 11 Prozentpunkte angestiegen seit 2019. Und damit gilt rund ein Drittel aller Mehrkindhaushalte eigentlich als armutsgefährdet in Österreich. Wir sehen es auch bei den Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss und auch ein Viertel der MieterInnen sind 2023 armutsgefährdet. Bei den Alleinerziehenden habe ich eh schon auch erwähnt, die sind noch dazu zum Großteil Frauen, also sehr weiblich dominiert. Diese Gruppe sind 4 von 10 Haushalten armutsgefährdet. Am höchsten sehen wir immer noch, dass die Armutsgefährdung bei den Erwerbsarbeitslosen ist. Also diese Erzählung, dass die Arbeit vor Armut schützt, das stimmt halt auch für viele nicht. Und besonders bei den Arbeitslosen ist die Armutsgefährdung dann sehr, sehr hoch. Einer von zwei Menschen, die mindestens 6 Monate erwerbsarbeitslos gemeldet sind, sind auch nach Sozialleistungen noch armutsgefährdet.
Wo könnte man jetzt vielleicht auch besonders viel bewirken? Welche Gruppe könnte da irgendwie besonders profitieren?
Also ein Grund dafür, warum das Armutsrisiko für diese Gruppen besonders hoch ist, ist eben jener, dass die Sozialleistungen in Österreich nicht armutsfest sind. Das bedeutet, dass so viele Menschen, 1,3 Millionen Menschen in Österreich, habe ich vorher schon erwähnt, auch dann noch armutsgefährdet sind, obwohl sie Sozialleistungen beziehen. Das bedeutet, die ausgezahlten Beträge, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld, die Mindestsicherung oder die Ausgleichszulage, also die Mindestpension, sind so niedrig bemessen, dass sie unter die Armutsgefährdungsschwelle fallen. Einer erwerbsarbeitslosen Person zum Beispiel fehlen in etwa 420 Euro, um überhaupt diese Armutsgefährdungsschwelle zu erreichen. Den MindestpensionistInnen fehlen rund 280 Euro und für MindestsicherungsbezieherInnen sind es sogar über 500 Euro, die monatlich bis zu dieser Armutsgefährdungsschwelle fehlen. Da sehen wir eben auch, dass die berechnete Armutsgrenze für das Jahr 2023 auf den Einkommen von 2022 basiert. Das heißt, dieser Wert ist sogar noch unterschätzt, da ja die Löhne im Normalfall an die Inflation angepasst werden und die Werte für die dargestellten Sozialleistungen sich eben noch auf das Jahr 2023 beziehen. Das heißt, in Wahrheit ist diese Differenz zur Armutsgefährdung vermutlich noch viel größer.
Alle diese Gruppen, die würden ja in der einen oder anderen Form auch armutsfeste Sozialleistungen brauchen. Was heißt das genau?
Also wir haben in Österreich einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat. Dieser Sozialstaat schützt auch sehr viele Menschen davor, in die Armut abzurutschen. Das sind jedes Jahr in etwa so viele Menschen wie in Salzburg und im Burgenland zusammengezählt leben. Aktuell sind das rund 860.000 Menschen, die eben durch die Sozialleistungen vor dem Abrutschen in die Armut bewahrt werden. Hätten wir diese Sozialleistungen nicht, wäre knapp ein Viertel der Bevölkerung, das sind in etwa 2,2 Millionen Menschen, armutsgefährdet. Das heißt, diese sozialstaatlichen Leistungen, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld, die Familienbeihilfe, verringern die Zahl der armutsgefährdeten Menschen in Österreich. Das Hauptproblem, was wir eben sehen, ist, dass diese Sozialleistungen nicht armutsfest ausgestaltet sind. Sie werden jetzt zwar seit Beginn 2023 an die Inflation angepasst, also wurden valorisiert. Wir sehen aber auch, dass das zum Beispiel nicht bei allen Sozialleistungen der Fall ist, weil beim Arbeitslosengeld und somit auch bei der Notstandshilfe, die werden nicht angepasst. Und so ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein ziemlich großer Wertverlust entstanden, eben durch diese Nichtanpassung in den letzten Jahren. Das wurde im Zuge dieser Valorisierung auch nicht aufgeholt. Und so kommt es eben, dass die Sozialleistungen teilweise immer noch mehrere hundert Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Das heißt, ein erster Schritt, ein sehr, sehr wichtiger Schritt wäre, diese auf die Armutsgefährdungsschwelle anzuheben.
In der Regel wird Armut ja auch vererbt sozusagen. Wie wird sich das vielleicht auch langfristig auf unsere Gesellschaft auswirken? Wäre es nicht gerade auch im Interesse des Staates, da auch für ein bisschen mehr Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen?
Wir sehen, dass das Aufwachsen in Armut schon für Kinder auch im späteren Leben dann Konsequenzen hat. Jedes dritte armutsgefährdete Kind lebt auch 20 Jahre später dann als junger Erwachsener in materieller Armut und kann somit dieser Armutsspirale nicht entkommen. Und ob ein Kind in Armut aufwächst, das entscheidet natürlich auch darüber, welchen Bildungsweg es einschlägt, wie hoch das spätere Einkommen und damit auch die spätere Pension sein wird oder wie gesund und wie zufrieden diese Person mit ihrem Leben einmal sein wird. Da hat uns eine OECD-Studie gezeigt, dass erwerbstätige Frauen und Männer, die eine Kindheit in Armut oder Ausgrenzung erlebt haben, später etwa 23% bei den Männern beziehungsweise 15% bei den Frauen weniger pro Jahr an Gehalt bekommen, verglichen zu jenen, die nicht in Armut aufgewachsen sind. Wir sehen auch, dass die gesundheitlichen Probleme als Folge von Kinderarmut in Österreich sehr stark ausgeprägt sind, vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das heißt, wir sehen, dass hier die Kinderarmut nicht nur Konsequenzen für die Personen selbst, also für die Kinder im späteren Leben hat, sondern dass das auch staatliche Implikationen hat. Also Kinderarmut kostet letztlich auch den Staat. Die gesellschaftlichen Kosten von Kinderarmut, zum Beispiel aufgrund von geringeren Einkommen später, mehr gesundheitlichen Problemen, erhöhtes Risiko, erwerbsarbeitslos zu sein etc., sehen wir, dass das in Österreich in etwa 3,6% unserer Wirtschaftsleistung pro Jahr kostet. Das sind in etwa 17 Milliarden Euro, die uns quasi die Kinderarmut in Österreich kostet. Damit landet Österreich auch im EU-Vergleich auf Platz 3 jener Länder, in denen Kinderarmut den Staat am meisten kostet. Also all diese Dinge, die veranschaulichen sehr schön, was das für Folgen hat, wenn ein Kind in Armut aufwächst. Vor allem, weil sich das eben einzementiert über das Leben hinweg und dahingehend auch, wie wichtig es für ein Land wäre, Kinderarmut möglichst zu verhindern und abzuschaffen. Und wir haben ja auch gesehen, das hat sich ja die Bundesregierung auch in ihr Regierungsprogramm geschrieben. Wirklich erreicht haben sie dieses Ziel nur leider nicht.
Auch ein Thema in eurem Report war ja die Schaffung von Eigentum. Da hat man dann ja zum Beispiel auf Dauer viel geringere Fixkosten, denke ich mal. Wie kann man das schaffen, dass man das Eigentum generell fördert und wie sinnvoll ist das auch?
Da würde ich jetzt gerne eine aktuelle ÖNB-Studie, also von der Österreichischen Nationalbank, erwähnen, weil der kleine Häuselbauer sozusagen in Österreich oft fälschlicherweise als die Mitte der Gesellschaft angesehen wird, obwohl er sich in der oberen Mitte befindet, verführt das in wirtschaftspolitischen Debatten oft dazu, von breiten Gemeinsamkeiten in der Mitte auszugehen. Und diese Mitte ist eine Erfindung und doch wird irgendwie laufend für sie Politik gemacht. Wenn wir also vom Eigentum sprechen, dann sollten wir vom öffentlichen Eigentum sprechen, denn das ist das Vermögen der vielen, von uns allen, was auch für einen Sozialstaat, für einen gut ausgebauten sehr, sehr wichtig ist. Ein gut ausgebautes öffentliches Gesundheitssystem zum Beispiel, die beste öffentliche Kinderbetreuung und die Pflege, eine flächendeckende öffentliche Verkehrsinfrastruktur, die uns allen kostenlos bzw. Günstig zur Verfügung gestellt wird. Genau das sollten wir fördern, das öffentliche Eigentum, denn davon profitieren wir alle und insbesondere jene mit geringen Einkommen, die profitieren davon ganz besonders stark.
Und das gilt auch für den Wohnbau zum Beispiel?
Zum Beispiel, genau. Ja, auch ein sehr wichtiges Beispiel, der soziale Wohnbau.
Ein ganz großes Thema, wir haben es ja jetzt eh auch schon ein bisschen angesprochen, das ist die Kinderarmut. Wenn die Bundesregierung sagt, kein Kind darf in Österreich zurückgelassen werden, wie ist die Situation wirklich?
Also von der erfolgreichen Bekämpfung von Kinderarmut sind wir weit entfernt. Die Armutsgefährdung von Kindern ist auch innerhalb der Regierungsperiode wieder angestiegen. 2023 ist immer noch jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen. Das sind in etwa mehr als 370.000 Kinder und Jugendliche, beziehungsweise 23%, die eben als armutsgefährdet gelten, armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Und auch da landet Österreich im EU-Vergleich auf Platz 5 der reichsten Länder. Und genau in dem Kontext ist es halt natürlich umso schlimmer, dass wir ein Land sind, wo jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Also obwohl wir ein so reiches Land sind. Und armutsgefährdet sind diese Kinder deshalb, weil sie eben in einem armutsgefährdeten Haushalt leben. Also da geht es natürlich schon um die Situation der Eltern oder der Erziehungsberechtigten, die schon arm sind oder wo ein Armutsrisiko besteht. In Mehrkindhaushalten und auch in alleinerziehenden Haushalten haben Kinder zum Beispiel ein noch höheres Risiko, in Armut aufzuwachsen. Und es wurde eben innerhalb dieser Legislaturperiode lächerlich wenig dafür getan, etwas daran zu ändern. Wir sehen auch, dass Kinder, die in armutsbetroffenen Haushalten aufwachsen, eben nicht nur, wie vorhin schon gesagt, im späteren Leben dann Konsequenzen ziehen. Sie haben auch bereits einen eingeschränkten Zugang zur Bildung im frühkindlichen Alter. Also da geht es um den Zugang zu Kinderkrippen, Kindergärten etc., also wirklich frühkindlicher Bildung. Wir sehen auch, dass sie einen eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, gesunde Ernährung und auch beim angemessenen Wohnraum sehen wir große Mängel. Das sind alles essentielle Leistungen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Das hat auch die Europäische Garantie für Kinder so vorgesehen, dass diese Grundbedürfnisse eigentlich für jedes Kind in Europa gesichert sein sollten. In Österreich sehen wir hier teilweise noch sehr, sehr große Mängel. Wir können uns das noch ein bisschen genauer anschauen, zum Beispiel bei der frühkindlichen Bildung. Da sehen wir, dass Österreich seit Jahrzehnten hinterherhinkt, wenn es um die Erfüllung der Barcelona-Ziele geht bei der Kinderbetreuung. Wir haben da das Ziel, das wir uns bis 2020 gesteckt hatten, beziehungsweise die EU vorgegeben hat, immer noch nicht erreicht. Österreich setzt sich auch nach wie vor irgendwie so eigen eigene Ziele, die dann weniger ambitioniert sind als die EU-Ziele, die vorgegeben werden. Und gleichzeitig wird viel zu wenig Geld in die Hand genommen, um den Ausbau der frühkindlichen Bildung voranzutreiben, das Personal ordentlich auszubilden. Etc. Also auch in dieser, in der Dimension Bildung sehen wir bereits, dass sehr viele Kinder in Österreich, die eben in Armut aufwachsen, hier schon sozusagen, dass sich hier der Anfang dieser Armutsspirale, die sich dann über das ganze Leben zieht, einzementiert.
Welche Maßnahmen bräuchten wir vielleicht auch, um tatsächlich kein Kind zurückzulassen? Und wie schafft man es eben auch, Kinder, Haushalte, wie auch immer, eben auch langfristig aus der Armut rauszuholen?
Ideen liegen genügend herum. Die Volkshilfe zum Beispiel schlägt eine Kindergrundsicherung vor, die Kinderarmut in Österreich gänzlich abschaffen könnte. Sie haben auch berechnet, was das kostet. Das wären in etwa 4,6 Milliarden Euro pro Jahr, die erreichen könnten, dass kein Kind in Österreich mehr in einer kalten Wohnung lebt oder keine warme Mahlzeit bekommt. Wenn wir uns das im Vergleich herholen, dann ist das recht wenig Geld, vor allem wenn wir es mit den zum Beispiel mit den Subventionen, die während der Corona-Krise an Unternehmen und Konzerne ausgeschüttet wurden, vergleichen. Das waren in etwa 38 Milliarden Euro, die es sich der Staat hier kosten hat lassen, die Unternehmen zu subventionieren, um durch die Krise zu kommen. Die 4,6 Milliarden Euro, die eine Kindergrundsicherung pro Jahr kosten würde, sind dahingegen lächerlich wenig.
Großes Thema natürlich auch die Armut bei Frauen. Warum sind gerade Frauen so stark von Armut betroffen? Was müsste man hier tun, um auch langfristig wirklich Verbesserungen zu ermöglichen?
Frauen haben ein höheres Risiko, von Armut betroffen zu sein, vor allem wenn sie alleinerziehend sind, und das sind sie sehr häufig, und auch später dann in der Pension, also im Alter. Bei den Alleinerziehenden, die eben zum Großteil Frauen sind, sind 4 von 10 Haushalten armutsgefährdet. Bei der Altersarmut von Frauen, da rächt sich dann auch der Gender Pay Gap, also die geschlechtsspezifische Einkommenslücke schon während des Erwerbslebens. Frauen sind aber auch so häufiger armutsgefährdet als Männer. Vor Bezug von Sozialleistungen sind etwa 23% der Frauen armutsgefährdet. Nach Sozialleistungen sind es immer noch 15%. Die Armutsgefährdung von Männern liegt mit 13% nicht merklich unter jener von Frauen. Das ist allerdings darauf zurückzuführen, dass die Armutsgefährdungsquote mittels Haushaltseinkommen berechnet wird. Und das erhöhte Armutsrisiko von Frauen, das zieht sich, wie erwähnt, bis ins hohe Alter hinein. Vor allem alleinlebende Pensionistinnen haben mit 28% eine deutlich höhere Armutsgefährdungsquote als alleinlebende Pensionisten. Bei denen sind es nur 17%. Ja, also das sind mehr als 10 Prozentpunkte Unterschied. Die Armutsgefährdung von Pensionistinnen insgesamt ist auch mit 18% in etwa 4 Prozentpunkte höher als jene von Pensionisten. Und somit ist fast ein Fünftel der Pensionistinnen armutsgefährdet. Und auch hier sind armutsfeste Sozialleistungen sehr, sehr wichtig. Die Mindestpension, also die Ausgleichszulage, liegt heuer trotz Erhöhung in etwa 280 Euro unter der Armutsgefährdungsschwelle. Hinzu kommt, dass wir sehen, dass die Mindestpensionsbezieherinnen auch vermehrt weiblich sind. Mehr als 2/3 sind Frauen, die Mindestpension beziehen. Und meistens sind die Gründe für deutlich geringere Frauenpensionen bereits schon vor dem Pensionsantritt zu verorten. Das heißt, Faktoren wie eine geringere Arbeitsmarktbeteiligung oder ein niedrigeres Erwerbsausmaß, mangelhaftes Kinderbetreuungsangebot, das dann zu Erwerbsunterbrechungen oder langen Teilzeitphasen führt, und auch die ungleiche Aufteilung von unbezahlter Care-Arbeit, also Sorgearbeit, und auch Elternkarenzzeiten. Das alles führt zu massiven Verlusten beim Lebenseinkommen für Frauen. Und auch das ist ein treibender Faktor für ihre höhere Armutsbetroffenheit im Vergleich zu den Männern.
Jetzt hast du es vorher eh schon angesprochen, diese Armut, die ist ja nicht unbedingt sichtbar, eben weil zum Beispiel das Haushaltseinkommen hergenommen wird. Was braucht es hier auch vielleicht, um das ein bisschen sichtbarer zu machen, und gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten, das besser zu messen?
Also es braucht in jedem Fall ein Neudenken bei der Berechnung von der ja, von der individuellen Armutsbetroffenheit. Das Problem ist, dass bei dieser Berechnung alle Einkünfte von einem Haushalt addiert werden mit der Annahme einer Gleichverteilung dieser Einkommen zwischen den einzelnen Haushaltsmitgliedern. Also man geht im Endeffekt davon aus, dass Frauen und Männer in etwa gleich viel sozusagen zu diesem Haushaltseinkommen beitragen. Da wir aber wissen, dass Fraueneinkommen im Schnitt deutlich geringer sind als jene von Männern, also Stichwort Gender Pay Gap, liegt das tatsächliche Armutsgefährdungsrisiko von Frauen in Paarhaushalten deutlich höher, als es die Zahlen sozusagen erfassen können. Da zeigen uns auch neue Studien, dass erstmals alle in Privathaushalten lebende Personen und deren unterschiedliche Einkommensquellen und Steuerleistungen berücksichtigt werden können. Und dadurch kann das individuelle Armutsrisiko eben nicht nur für die Haushalte gesamt betrachtet werden, sondern eben auch für die Frauen berechnet werden mit ihren verschiedenen Lebensrealitäten. Und da zeigt sich, dass die Standarddefinition von Armut diese prekäre Situation vieler Frauen einfach verschleiert, nicht abbilden kann. Betrachtet man das individuelle Armutsrisiko, so haben Frauen in Österreich ein deutlich höheres Risiko als Männer, während das von Männern von 13% auf 15% nach dieser individuellen Berechnung sozusagen ansteigt, steigt das von Frauen mit dieser Neuberechnung von 13 auf 32%. Also wir sehen, was das für einen Unterschied machen kann, wenn wir sozusagen berücksichtigen, dass Fraueneinkommen einfach strukturell niedriger sind als jene von Männern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das in der Berechnung von Armutsgrenzen, Schwellen, Quoten, Risiken einfach mitdenkt.
Und wie kann das jetzt auch ganz praktisch funktionieren, dass man die individuelle Armut eben auch berechnet? Kannst du das ein bisschen erklären?
Also ähnlich wie ich das vorhin erklärt habe mit der Gewichtung von einzelnen Haushaltsmitgliedern, also zum Beispiel, wenn drei erwachsene Personen in einem Haushalt leben oder zwei Kinder, drei Kinder etc., gibt es einfach verschiedene Gewichtungsfaktoren. Und bei der klassischen Berechnung ist es eben so, dass da sozusagen alles in einen Topf gehaut wird, was an Einkommen einem Haushalt zur Verfügung steht und nicht berücksichtigt wird, was das individuell für die Frau oder für den Mann in diesem Paarhaushalt bedeutet. Also wenn die Frau ein deutlich geringeres Einkommen hat, das sie zu diesem Haushaltseinkommen beiträgt, dann wird das in dieser klassischen Berechnung nicht berücksichtigt. Während wir sehen, dass das in der individuellen Berechnungsmethode sehr wohl berücksichtigt wird und wodurch dann natürlich auch das individuelle Armutsgefährdungsrisiko von Frauen, wie wir gesehen haben, deutlich stärker ansteigt, weil eben berücksichtigt wird, dass sie weniger zum Haushaltseinkommen beitragen und dadurch natürlich auch ein höheres Armutsgefährdungsrisiko haben, wenn sie ein geringeres Einkommen haben.
Jetzt hat sich die Armutsbetroffenheit seit 2019 insgesamt ja doch recht deutlich auch wieder nach oben entwickelt. Wäre das bei den Schritten, die die Regierung gesetzt hat, eben auch ohne die Krisen der letzten Jahre irgendwie vorstellbar gewesen? Oder wie groß ist der Anteil von Covid-19, Ukraine-Krieg und so weiter?
Also, dass wir innerhalb einer Regierungsperiode so viele Krisen erleben werden, das hätte, glaube ich, niemand gedacht. Die Pandemie, die Energie- und die Teuerungskrise haben es der Regierung damit auch sicherlich nicht leichter gemacht, Armut in Österreich zu bekämpfen. Aber Österreich war nicht alleine damit. Also die Pandemie war ein weltweites Ereignis, die Teuerungskrise betrifft ganz Europa. Und wir sehen schon, dass andere Länder sich besser darum bemüht haben, die Mieten, die Lebensmittel, die Energiekosten etc. weiterhin zumindest halbwegs leistbar zu halten und zu schauen, dass das nicht dazu führt, dass die Menschen in die Armut abrutschen, dass das die Menschen in den Ruin treibt. Das heißt, Krisen dürfen nicht als Ausrede für das Nichterfüllen von einer Zielsetzung verwendet werden. Wenn wir jetzt zurück an die Zielsetzung im Regierungsprogramm denken, sie müssten vielmehr ein Katalysator für Veränderungen, für Verbesserungen sein. Und da sehen wir halt, dass das schon auch am politischen Willen liegt, etwas zu verändern. Österreich hat es leider nicht geschafft.
Auch wenn man in Österreich die Armut jetzt nicht halbieren hat können, gibt es Länder, wo die Armut vielleicht doch ein bisschen deutlicher zurückgegangen ist?
Es ist ein bisschen schwierig, dass die Armutsgefährdung wirklich direkt auf die Maßnahmen, vor allem jetzt in Bezug auf die Energie- und Teuerungskrise sozusagen zu münzen. Wir sehen aber schon, dass die Preissteigerungen in anderen Ländern deutlich geringer waren, weil einfach mehr eingegriffen wurde. Ja, sei das jetzt bei den Mieten zum Beispiel, sei das bei den Lebensmittelpreisen. Es gäbe schon Möglichkeiten, es hätte Möglichkeiten gegeben, den Menschen hier einfach mehr zu helfen und damit zu verhindern, dass sie ein höheres Risiko haben, in die Armut abzurutschen. Also das sehen wir schon, dass andere Länder hier sehr viel mehr getan haben, um das zu verhindern, als wir das in Österreich gesehen haben. Also die Inflation zum Beispiel hat man in Österreich besonders hoch klettern lassen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Da hätte man mittels Preisbremsen, wie zum Beispiel einer ordentlichen Mietpreisbremse oder einer temporären Senkung der Steuern auf Grundnahrungsmittel, hätte man den Menschen einfach helfen können. Und wenn diese Maßnahmen bereits während der Hochphase der Teuerungskrise eingeführt worden wären, dann stünden wir jetzt sicherlich woanders, auch in Bezug auf die Armutsgefahr.
Im Armutsreport steht auch, dass die Teuerungskrise noch lange nicht vorbei ist. Wo genau spürt man die jetzt noch ganz besonders und welche Maßnahmen würden da vielleicht auch jetzt noch was bringen?
Genau, also ich habe es eben schon erwähnt, man hätte in Österreich sehr viel tun können. Man kann auch immer noch sehr viel tun. Gewisse Maßnahmen können ja auch rückwirkend eingeführt werden. Ein besonders großes Versäumnis war zum Beispiel eine ordentlich umgesetzte Mietpreisbremse, die viele Menschen wirklich davor bewahrt hätte, unzählige Mietpreissteigerungen mitzuerleben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das, also wir sehen es ja auch, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, wir sehen das ja auch in den Zahlen, die Statistik Austria macht hier immer wieder Befragungen, dass die Menschen einfach durch diese erhöhten Preise und auch die Mietpreise insbesondere einfach in Zahlungsschwierigkeiten kommen, ja, dass die Wohnkosten ins Unermessliche steigen. All das wäre nicht notwendig gewesen. Genauso hätte man auch bei den Lebensmittelpreisen zum Beispiel stärker eingreifen können. Österreich hatte da ein gewisses Laissez-faire, eine Einstellung, die halt dazu geführt hat, dass das immer weiter hinaufgeklettert ist und man hätte hier einfach mehr eingreifen müssen. Wenn wir diese Maßnahmen jetzt während dieser Hochphase der Teuerungskrise eingeführt hätten, dann bin ich sicher, dass wir jetzt woanders stünden. Diese Maßnahmen hätte man aber, also könnte man immer noch genauso gut auch rückwirkend einführen. Das heißt, einen großen Unterschied zu einer Einführung während der aktuellen Teuerung oder während dieser Hochphase würde ich da jetzt gar nicht so sehr sehen. Es war eher ein Scheitern des politischen Willens, da jetzt sozusagen weiter einzugreifen, weil wir haben ja gesehen, dass das andere Länder durchaus gemacht haben, wo das dann noch seine positiven Effekte hatte.
Wenn man sich das jetzt anschaut, man sieht natürlich die Inflation, die geht zurück. Trotzdem, mit welcher Entwicklung kann man da jetzt rechnen?
Also auch wenn die Inflation jetzt nicht weiter ansteigt beziehungsweise sogar sinkt, dann ändert es ja nichts daran, dass die Mietpreise teilweise ins Unermessliche gestiegen sind. Und die Menschen müssen natürlich nach wie vor diese erhöhten Preise bezahlen. Also daran wird sich jetzt nicht viel ändern. Wir sehen auch immer noch, dass die Menschen mit der Teuerung zu kämpfen haben. Das zeigt uns die So geht's uns heute Quartalserhebung von der Statistik Austria. Die befragen die Menschen, wie es ihnen mit der Teuerungskrise geht, was sie sich leisten können, was sie sich nicht leisten können. Und das sehen wir immer noch, dass die Teuerung wirklich einen großen Einfluss auf die Leistbarkeit von Grundbedürfnissen, eben wie Wohnen, Energie, Lebensmittel etc. für die Menschen nimmt. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, wenn man hier sozusagen tatenlos zusieht, wie die Menschen weiterhin damit zu kämpfen haben, das Leben zu bezahlen.
Da wären ja auch diese rückwirkenden Maßnahmen, die du angesprochen hast, wahrscheinlich keine allzu schlechte Idee. Die Frage ist, das leistbar?
Auch bei der Leistbarkeit würde ich soweit gehen und sagen, dass das doch durchaus davon abhängt, was man erreichen möchte. Und es war während der Corona-Krise genügend Geld da, um Subventionen an Unternehmen und Großkonzerne auszuschütten. Da würde ich meinen, ist dann auch Geld da, um den Menschen in einer Teuerungskrise weiterzuhelfen. Das heißt, ja, die Frage der Finanzierung muss man sich auf jeden Fall stellen. Das wäre aber, wie gesagt, eine politische Diskussion, beziehungsweise liegt es da auch sehr am politischen Willen, für wen man Geld ausgeben möchte. Und da haben wir die Prioritäten vor allem auch während der Corona-Krise ja bereits schon sehr deutlich gesehen. Man könnte hier auch an eine Übergewinnsteuer hätte man denken können, was jetzt die Teuerungskrise zum Beispiel betrifft. Und schlussendlich gibt es natürlich immer die Umstrukturierung unserer Steuerstruktur. Wir wissen, dass Vermögen herzlichst gering besteuert wird in Österreich. Also eine Zwischenfinanzierung solcher Maßnahmen wie eben Preisdeckel oder auch eine Anhebung der Sozialleistungen, all das wäre durchaus finanzierbar durch Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern etc.
Wenn wir jetzt noch einmal insgesamt kurz auf den Report draufschauen, wo sind da wirklich die allergrößten Baustellen, die ihr da so seht, und wo sind die Bereiche, wo man auch ja am besten für weniger Armut sorgen kann?
Also ein erster wichtiger Schritt wäre eben die Anhebung der Sozialleistungen über die Armutsgefährdungsschwelle. Das würde sie armutsfest machen und würde noch mehr Menschen davor bewahren, in Armut abzurutschen. Das wäre mal ein ganz wichtiger erster Schritt. Wir müssen hier auch ein Neudenken bei der Berechnung von den Armutsgrenzen oder Armutsgefährdungsschwellen andenken. Also wie schon gesagt, die Armutsgefährdung von Frauen wird dadurch unterschätzt. Auch bei den Alleinerziehenden sehen wir das ganz deutlich. Das heißt, es braucht hier auch einfach eine genauere Berechnung von Armutsrisiken über verschiedene Bevölkerungsgruppen. Eine Kindergrundsicherung, damit kein Kind in Österreich mehr in Armut aufwachsen muss. Auch das wäre machbar und auch finanziell machbar. Gescheitert, würde ich sagen, ist es letztlich am politischen Willen. Die Zielsetzung der Regierung, die Armutsgefährdung zu halbieren und auch Kinderarmut zu bekämpfen, abzuschaffen, war im Endeffekt ein leeres Versprechen, wenn wir uns die Zahlen jetzt so anschauen. Und wir sehen außerdem, dass weiterhin sehr viele Menschen mit den Folgen der Krisen, die wir erlebt haben, zu kämpfen haben. Dass es besonders vulnerable Gruppen gibt, die deutlich stärker von Armut betroffen sind als zuvor.
Liebe Sophie, danke für dieses wirklich total spannende Gespräch, und man sieht, manches müsste man schon noch tun, um die Armut in Österreich eben auch wirklich in den Griff zu bekommen. Für heute war es das auch schon wieder. Vielen lieben Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.